ARD.
Wenn ich klug wäre, würde ich jetzt nach Hause gehen. Mit diesem kleinen Scherz hat US-Präsident Joe Biden seine State of the Union Address, die Ansprache zur Lage der Nation, begonnen.
If I were smart, I go home now.
Es stimmt schon, zu Hause könnte er definitiv nicht so viele Fehler machen wie möglicherweise bei einer Rede, bei der Millionen Menschen zugucken. Aber diese Menschen würde er von zu Hause aus dann eben auch nicht erreichen. Wie Bidens State of the Union in den USA diskutiert wird und warum sie überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommt, darüber sprechen wir heute.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
When America gets knocked down, we get back up.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ich bin Isabel Karas und bei mir sind Katrin Brandt und Ralf Borchert, die auch wissen, wie aufregend es sein kann, viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben. Katrin, Ralf, das habe ich mir als kleinen Icebreaker für uns überlegt zum Einstieg. Was ist euer Nummer-1-Tipp gegen Aufregung bei öffentlichen Reden im Radio oder auch im Fernsehen?
Nicht dran denken, wie viele zuhören, zuschauen, einfach losmachen und an sich selbst glauben.
Ich mache den Job ja auch schon eine Weile, aber bei mir ist das immer noch so, wenn ich mir vorstelle in der Tat, dass Leute, die ich kenne und die mich kritisch beurteilen und auf deren Meinung ich Wert lege, dann liegen bei mir die Nerven blank. Dann merke ich, wie unterm Tisch das Knie anfängt zu wippen.
Bevor wir zu Joe Biden und seiner State of the Union Address kommen, lasst uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, wieso diese Ansprache überhaupt so wichtig ist. Es ist ja nicht so, dass sich bisher alle Präsidenten gedacht haben, Mensch, State of the Union, gute Gelegenheit, mal viele Leute irgendwie ansprechen zu können. Nein, diese Rede ist ja sogar in der amerikanischen Verfassung vorgegeben. Katrin, kannst du erklären, was da die Vorgeschichte ist?
In der Tat, man kann sich das nicht so vorstellen wie eine deutsche Regierungserklärung, wo dann ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin relativ oft im Jahr vor die Abgeordneten tritt. Der Bundesrat ist ja dann auch immer vertreten und ein bisschen was erzählt und es dann hinterher wirklich auch eine Debatte gibt. Nein, in dieser Verfassung steht drin, dass der Präsident regelmäßig dem Kongress Bericht zu erstatten hat. So, und über die Jahrhunderte, muss man ja schon sagen, hat sich das durchaus unterschiedlich entwickelt. George Washington hat eine sehr, sehr kurze Rede gehalten. Danach ging es jahrzehntelang nur schriftlich zur Sache. Dann wurde das eingereicht, dann kam das Radio auf. Plötzlich wurde die ganze Geschichte im Radio übertragen, knister, knaster, also sehr schwer verständlich. Dann kamen die Fernsehansprachen und inzwischen ist es wirklich so, dass das Ganze zur Primetime stattfindet, wobei Primetime hier in den USA ein relativer Begriff ist. Bei uns war das am Donnerstagabend sehr spät. Biden hat sich ein bisschen verzettelt, das war dann so 21:30, bis er dann so mal angefangen hat zu reden. In Kalifornien ist es dann 3 Stunden früher, also 6:30. Insofern, ne, Primetime ist je nach Sonnenstand hier etwas sehr, sehr unterschiedlich ist.
Ja, sehr relativ. Du hast jetzt ein bisschen angesprochen, wie sich ja diese Reden technisch auch schon verändert haben im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ihr habt beide einige davon natürlich verfolgt, mehr als ich auf jeden Fall. Was würdet ihr sagen, inwiefern gab es auch einen inhaltlichen Wandel, kann man sowas sagen, in Bezug auf die letzten Jahre zumindest?
Naja, es war eine Wahlkampfrede diesmal. Also es ist der Beginn eines Wahljahrs. Wir haben gerade den Super Tuesday hinter uns. Viel Aufmerksamkeit für Donald Trump. Und ich fand dieses Staatstragende von State of the Union, was ja auch dabei ist, so parteiübergreifend, der Präsident als der Vater oder vielleicht bei beiden eher Großvater der Nation, der staatstragende Auftritt, das ging in den Hintergrund, trat in den Hintergrund. Er hat ganz klar eine Wahlkampfrede gehalten. 13 Mal hat er von seinem Predecessor, von seinem Vorgänger gesprochen, ohne den Namen auszusprechen. Aber ich fand, das Hauptziel war eine Rede Biden gegen Trump, oder?
Also wenn man nochmal zurück in die Geschichte guckt, sind diese Reden sehr, sehr unterschiedlich. Der Ton hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich verändert. Wir haben gesehen, bei Trump wurde es immer unruhiger. Trump hat wirklich immer eigentlich, egal wenn Trump an ein Mikrofon tritt, ist es ja immer eine Wahlkampfrede. Aber er hat wirklich auch mit seinen Republikanern dann aufgepeitscht, wirklich richtig so eine Kampagne gefahren. Das war bei Biden in den Vorjahren auf jeden Fall nicht so.
Ich glaube, man kann einen Strich drunter machen, indem man sagt, so wie sich die Politik verändert hat in den USA, immer konfrontativer geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist auch diese State of the Union mehr zu einer auch parteipolitischen Rede geworden, bei der es eben auch Protest von der Gegenseite gibt, bei der es Zwischenrufe gibt inzwischen auch. Und man erinnert sich auch immer an das Bild Nancy Pelosi, wie sie die Rede von Trump zerreißt beim letzten Mal, als er als Präsident dran war. Und das war auch diesmal spürbar, dass diese State of the Union Rede auch Teil der politischen Konfrontation inzwischen ist, vielleicht ein Stück mehr als ein Teil der politischen Gemeinsamkeit, der Kompromisssuche und so weiter.
Ich weiß, ich möchte euch nicht mehr lange hinhalten, bis ihr tatsächlich über diese aktuelle Rede sprechen dürft. Aber einen Punkt wollte ich gern noch ansprechen, und zwar eine Rolle, die ja auch irgendwie zur Geschichte der State of the Union gehört, die vielen in Deutschland vor allem nur dank einer Serie bekannt ist, nämlich die Rolle des Designated Survivors. Das ist so quasi der oder die Notfallüberlebende, so wird man es, glaube ich, auf Deutsch übersetzen. Diesmal war das ja Miguel Cardona, der US-Bildungsminister. Und selbst wer jetzt diese State of the Union nicht gesehen hat und auch diese Serie mit Kiefer Sutherland nicht kennt, hat, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung davon, was diese Rolle beinhaltet. Aber ich glaube, wir können es noch ein bisschen konkreter machen. Könnt ihr das erklären? Was ist der Designated Survivor?
Ja, das ist eine Geschichte, die ist in den 50er Jahren entstanden, zu Zeiten des Kalten Krieges, also als die atomare Bedrohung sich in den USA sehr real angefühlt hat. Und da ist die Idee entstanden, was passiert denn, wenn das Kapitol zu diesem Zeitpunkt angegriffen wird? Ich habe es gerade gesagt, 100 Senatoren, 435 Abgeordnete, die gesamte Regierungsspitze, der Präsident. Das wäre ja verheerend für die amerikanische Demokratie oder überhaupt den ganzen Staatsapparat und die Menschen. Und da entstand eben die Idee, dass ein Kabinettsmitglied vor der Rede an einen geheimen Ort gebracht wird und dann für den Fall, dass etwas passiert, für Kontinuität sorgt. Mhm. Also auch ein gewählter Vertreter dann tatsächlich ist. So, und lange wurde gar nicht gesagt, wer dieses Kabinettsmitglied ist. Dann wurde das tatsächlich auch mal bekannt gegeben. Inzwischen gibt es auch Listen, dann kann man tatsächlich nachgucken. Das ist so wie in der Netflix-Serie auch niederrangiger Minister ist, sagen wir mal. Also da ist da nicht Verteidigung oder Außen, sondern tatsächlich der Bildungsminister wie diesmal oder die Wirtschaftsministerin, Landwirtschaft, Wohnungsbau. Also immer diese Ressorts, die dann ausgewählt werden. Und was ich auch noch interessant finde, in diesen Jahrzehnten, seit bekannt wird, wer das ist, waren es original zweimal Frauen, die mit diesem sehr, sehr wichtigen Job betraut wurden. Da können wir uns jetzt mal heute, während wir aufzeichnen, Internationaler Frauentag, unseren eigenen Reim drauf machen.
Allerdings. Es wurde vor dieser Ansprache von Joe Biden ja häufig von der Rede seines Lebens gesprochen. Ich glaube, wenn man die amerikanische Politik genauer verfolgt, dann erklärt sich auch recht schnell, warum da ein gewisser Druck auf dieser Rede lastete. Wie würdet ihr das beschreiben?
Naja, Joe Biden ist so lange in der Politik, 36 Jahre Senator, er war Vizepräsident, also der war jetzt wahrscheinlich 50 Mal dabei als Senator oder jetzt eben als Präsident, aber für seine späte Lebensphase, und er ist jetzt Präsident, war es wahrscheinlich schon die wichtigste Rede, denn er will es ja nochmal wissen und auch mit 86, so alt wäre er am Ende der zweiten Amtszeit, noch dabei sein. Also das war schon eine der wichtigsten Reden und vielleicht die größte Chance in diesem Wahljahr, in dieser aufgeheizten Stimmung gegenüber Donald Trump als dem wahrscheinlichen Kandidaten der Gegenseite, sich nochmal an alle zu wenden und sagen, das bin ich, so wirklich, schaut mich an, das habe ich geleistet und das habe ich vor in einer zweiten Amtszeit.
Ist er denn diesem Druck gerecht geworden aus eurer Sicht?
Ich habe ihn wahrgenommen als jemand, der wirklich zeigen wollte, dass er präsent ist, dass er da ist, dass er klar im Kopf ist und dass er es auch schafft, dieser gewaltigen Herausforderung, diesem psychischen Druck, den er da ausgesetzt war, standzuhalten. Also er hat vom ersten Moment an Gas gegeben. Er hat richtig Druck auf den Kessel gegeben. Er hat nachgewiesen, dass er die Kondition hat, aber trotzdem, wenn man ihn anguckt, von der Motorik, die steife Körperhaltung, die Art und Weise, wie er mit seinen Händen, seine Hände bewegt, die durchaus wächsernden Gesichtszüge, es ist klar, das ist ein sehr alter Mann, der da gesprochen hat. Und wenn man es eben mit früheren Reden vergleicht, kann man über die Jahre schon sehen, wie das Jahr für Jahr steifer und ungelenker geworden ist.
Immerhin, der eine große Versprecher oder das Hängenbleiben und sich völlig verhaspeln oder im Nichts enden, was wir ja auch schon erlebt haben bei beiden Reden, das hat nicht stattgefunden. Und wie Katrin sagt, es war der Versuch, volle Power Energie, energetisch zu wirken von vornherein. Und um auf den kleinen Anfangsgag zurückzukommen, dass er am Anfang gesagt hat, wenn ich smart bin, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja. Das lag ja daran, dass er vorher sehr, sehr viel Applaus bekommen hat. Also man hat auch gemerkt, dass die Demokratinnen und Demokraten im Kongress, die Abgeordneten, die Senatoren seiner Partei, die haben sehr lange applaudiert. Es gab schon, bevor er anfing, den Sprechchor Four More Years, nochmal 4 Jahre. Mhm. Also sie haben versucht, ihn durchzutragen und das war also der wechselseitige Versuch, hier wirklich Power zu machen und eben diesem Altersargument 81 zu alt, bald 82, am Ende 86 entgegenzuwirken. Wie Katrin sagt, er ist 81, da kommt man nicht drum rum und er hat ja auch das aufgegriffen direkt, vor allem am Schluss mit so ein bisschen Ironie und hat sein Alter angesprochen und hat dann sozusagen sinngemäß gesagt, liebe Leute, ich bin so lang dabei, ich habe halt auch Erfahrung und ich weiß, was ich tue und ich mache weiter.
Ja, ihr habt die volle Power angesprochen, den Druck auf dem Kessel, den er da unbedingt erzielen wollte. Und er hat ja auch mit einigen sehr großen Themen direkt begonnen, unter anderem mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und mit seiner Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Wir bleiben an der Seite der Ukraine, hat Biden gesagt. Von Vizepräsidentin Kamala Harris, die hinter ihm saß, gab es dafür Standing Ovations. Neben ihr saß allerdings Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Abgeordnetenhauses. Der hat daneben eher gequält geguckt. Der blockiert ja bisher unter anderem den Gesetzesentwurf, der auch finanzielle Hilfen für die Ukraine bereitstellen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Bidens Rede daran vermutlich nicht ganz so viel ändern wird. Warum war es denn aus eurer Sicht trotzdem wichtig, dass er das nochmal angesprochen hat?
Er hat es vor allem gleich am Anfang mit voller Power angesprochen. Das war schon wichtig, aber zeigt eben auch diesen Gegensatz. Biden, der Weltpolitiker mit großer weltpolitischer Erfahrung, der sagt, er hat es sogar verglichen mit Roosevelt und der Hitlerzeit, also der Nazi-Zeiten, hat gesagt, wir sind in einer ähnlichen Situation jetzt. Es geht um Demokratie und Freiheit. Nicht nur innenpolitisch gegenüber Trump, sondern in der ganzen Welt. Siehe Ukraine, siehe Putin. Putin wird nicht aufhören bei der Ukraine, er wird weitermachen. Also er hat das mit voller Kraft gebracht, aber du hast es angesprochen, wenn man in Mike Johnsons Gesicht geschaut hat, dann hat man nicht den Eindruck, dass morgen, übermorgen, nächste Woche der Kongress nun plötzlich das 60 Milliarden Dollar Paket der USA freigibt, sich diese Situation also auflöst. Aber auch das ist Teil des Wahlkampfs. Wir fragen uns ja immer in Deutschland, spielt Außenpolitik eine Rolle oder ist es doch nur the economy, die Wirtschaftslage, die eine Wahl entscheidet? Es spielen zwei große Themen schon mit rein. Das ist der Ukraine-Krieg und das ist auch die Lage in Nahost, Gaza.
Und das konnte man ja auch wieder sehen, wie das die Leute bewegt hat. Zum einen haben Abgeordnete aus dem progressiven Lager Schilder hochgehalten und haben langfristiger Waffenstillstand sofort hochgehalten. Und von einer Abgeordneten, das habe ich leider nicht gesehen, weil die Kamera nicht da drauf geguckt hat, das muss Rashida Tlaib gewesen sein aus Michigan, die habe geweint, als Biden vom Leid der Menschen im Gazastreifen erzählt hat. Das war auch ein wichtiger Punkt, als er angekündigt hat, es war ja schon vorher gestreut worden, dass er seine US-Truppen daran beteiligen wird, einen provisorischen Hafen und ein Pier vor der Küste vom Gazastreifen zu bauen, um auf die Art und Weise auf dem Seeweg Lebensmittel und Hilfsgüter ins Land zu bekommen. Das war ein klares Signal an seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man sich umguckt bei Instagram und bei TikTok, die posten sehr viel Kritik an Biden, gerade was dieses Thema angeht. Biden hat ja jetzt tatsächlich auch einen TikTok-Auftritt, Biden HQ, da hat er noch nicht so viel gepostet, aber sofort auch gemerkt, wie schwer es ist, den richtigen Ton zu finden, gerade gegenüber dieser jüngeren Wählerinnen und Wählergruppe. Also da muss er noch ein bisschen was ausbalancieren, aber da gerade bei den Jungen geht bei diesem Thema richtig die Post ab.
Wobei man beim Thema Nahost sagen muss, sein großes Ziel war, eine Waffenruhe zu erreichen vor dieser State of the Union-Rede. Es beginnt der Ramadan. Er wollte eigentlich so viel Druck auf Israel machen und auf die Hamas, dass ein Geiseldeal, also die Freilassung der restlichen Geiseln, erreicht wird mit einer Waffenruhe zusammen. Das hat er nicht erreicht. Und die Ankündigung, nun diesen Pier mithilfe der US-Truppen zu bauen, über Schiffe mehr Hilfe ins Land zu bringen, das war sozusagen die Notlösung, um etwas zu zeigen. Also er hat nicht so viel im Vorfeld erreicht bezüglich Nahost, wie er eigentlich wollte.
Ja. Thema Russland-Ukraine haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, genauso wie Israel-Gaza. Gerade zu Beginn der Rede ging es aber auch recht schnell um den 6. Januar 2021, um den Sturm auf das Kapitol und diesen Angriff auf die Demokratie. Das war für mich tatsächlich ein sehr starker Moment der Rede.
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. You can't love your country only when you win.
Da sagt Biden also mein Vorgänger und einige von euch hier im Saal wollen die Wahrheit über den 6. Januar begraben. Ich werde das nicht tun. Und dann sagt er weiter, man kann sein Land eben nicht nur dann lieben, wenn man gewinnt. Ich fand, das war ein starkes Statement ja. In Richtung Trump, oder?
Vor allen Dingen, das ist ein Satz, den kann man so auf ein T-Shirt drucken. Mhm. Also das war schon wirklich sehr gut ausformuliert. Damit reißt er natürlich auch niemanden von der Republikanerseite hin. Ne? Die Meinung der Republikaner bzw. der Mehrheit der Republikaner entwickelt sich immer mehr in Richtung, das war doch das legitime Interesse von Menschen, dafür zu sorgen, dass die Wahl ordnungsgemäß abgewickelt wird. Und wir sehen ja bei den Meinungsumfragen, wie viele Anhängerinnen und Anhänger der Republikaner inzwischen der Meinung sind, dass Joe Biden nicht der korrekt gewählte Präsident ist. Das hat sich inzwischen von einer Randmeinung, von einer Meinung der extremen Rechten und einer Trump-Lüge zu einer Mainstream-Auffassung gewandelt. So. Und das war etwas, wo klar ist, das Fernsehpublikum wird an dieser Stelle sehr klar gespalten sein. Bidens Anhänger werden sagen, super Satz, und die anderen werden sagen, Quatsch, so ein Blödsinn.
Ich denke auch, das ist sehr zwiespältig. Wir aus Deutschland blicken oft mit Kopfschütteln auf dieses Land und auf Donald Trump und können nicht verstehen, dass dieser Mann immer noch so viel Erfolg hat, wo er doch den 6. Januar, den Sturm aufs Kapitol, mit angezettelt hat. Wenn man es jetzt mal flapsig formuliert, wobei er dafür ja nie verurteilt wurde, strafrechtlich gesehen bisher oder ähnliches. Mit so einem Argument, das sehr stark rüberkam, überzeugt er sicher die eigene Seite, die Trump-Gegner. Das ist auch wichtig bei der Wahl. Er muss die eigene Basis motivieren. Und es geht natürlich auch um die vielleicht Wechselwählerinnen und Wähler, auch die Haley-Anhängerinnen und Anhänger, also Republikaner oder den Republikanern zuneigende Wählergruppen, die Trump skeptisch sind. Die werden möglicherweise am 5. November die Wahl mitentscheiden.
Ja, nachdem Nikki Haley ja ihre Wahlkampagne in dieser Woche dann gestoppt hat, nachdem der Super Tuesday aus ihrer Sicht absolut nicht erfolgreich verlaufen ist, lag der Fokus jetzt natürlich noch mal mehr auf Donald Trump, als es ohnehin schon der Fall gewesen wäre. Ralf, ich glaube, du hast das vorhin gesagt, Biden hat 13 Mal insgesamt von My Predecessor gesprochen, von seinem Vorgänger. Im Nachgang habe ich auch kritische Stimmen gehört von Leuten, die meinten, das wäre gar nicht so staatsmännisch gewesen, da jetzt eine so dolle Wahlkampfrede draus zu machen. Seht ihr das ähnlich oder anders?
Also er hat dadurch, dass er den Namen nicht genannt hat, sondern es eben mit dieser Floskel mein Vorgänger verbrämt hat, hat er die direkte Konfrontation nicht gesucht. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es ist Wahljahr, es ist eine Wahlkampfrede und er muss ja irgendwie den Elefanten im Raum ansprechen. Er muss klar machen, dass er anders ist. Er hat ja versucht, sich darzustellen als den Kümmerer, der sich um die arbeitenden Familien kümmert, um die Unterschicht, der viele Jobs schafft, der dafür sorgt, dass das Leben für die amerikanischen Familien bezahlbar wird, und hat dagegen Donald Trump als jemanden geschildert, der ein Freund der Unternehmen ist, der Großunternehmen, der Großindustriellen und der ganz, ganz Reichen, der Steuersenkungen für die Reichen machen will und behauptet, das kommt dann irgendwann schon mal bei den ärmeren Schichten an. Das ist dieser Trickle-Down-Effekt, dass sich das von oben nach unten durchsetzt. Und da sagt er immer an der Stelle, diese Art von Politik ist schon bei meinem Vater damals in Pennsylvania nicht angekommen. Und so. Aber klar ist, er ist der Freund des kleinen Mannes und Donald Trump ist der Freund der Reichen und des Großkapitals. Wählt mich.
Ich glaube auch, dieses Argument, das war zu viel Wahlkampf, zu wenig staatstragend, er musste das tun. Und Katrin hat es angesprochen, wir haben jetzt viel über Ukraine, Nahost, Demokratie als das große intellektuelle Überbauthema gesprochen. Ganz wichtig an dieser Rede waren die sogenannten Kitchen Table Topics, also die Themen, die Amerikanerinnen und Amerikaner am Küchentisch buchstäblich besprechen. Steuern, Lebenshaltungskosten senken, schafft er wirklich zusätzliche Jobs? Darum geht es im Kern bei diesem Wahlkampf, die Frage zu beantworten, geht's euch besser als vor 4 Jahren oder seid ihr schlechter dran? Und in Umfragen sagen viele Amerikanerinnen und Amerikaner, Inflation, Lebenshaltungskosten, Benzinkosten und so weiter, eigentlich geht's mir nicht besser. Und das ist die große zentrale Schwierigkeit für Joe Biden. Und da hat er bisher seine Botschaft, dass es der Wirtschaft eigentlich gut geht, nicht rübergebracht, wie wir in den Umfragen sehen. Und das hat er versucht.
Ja, um diesen Küchentisch herum saßen wir gedanklich alle auf jeden Fall während des mittleren Teils der Rede. War das aus eurer Sicht ein starker Moment der Rede? Könnt ihr euch vorstellen, dass das was ändert in der Wahrnehmung der Menschen, die die Rede verfolgt haben? Oder muss da schon noch mehr passieren?
Ja, ich denke gerade so drüber nach. Also die Zahlen, die er hat, sind tatsächlich nicht schlecht, sagen die Experten. Ralf, du hast gesagt, das Gefühl bei den Menschen ist ein anderes, wenn sie ihre Miete bezahlen müssen oder wenn sie versuchen, ein Haus zu kaufen. Wie kriegt er die Botschaft unter? Wie kommt er vor die Welle, vor Trump, vor die Sorgen der Menschen und kann selber bestimmen, was die Themen sind? Und wenn man mich fragen würde, was man ihm für einen Tipp da geben könnte, um die Geschichte zu bestimmen, weil am Ende läuft es dann doch immer wieder auf das Alter raus, das für viele Menschen wirklich das vorherrschende Thema bei dieser Präsidentschaftswahl ist.
Ja, und er braucht Soundbites, er braucht kurze Slogans, Sätze, reproduzierbar, die man eben auch auf Social Media posten kann. Und am Endeffekt wird dieser Wahlkampf ein sehr persönlicher sein zwischen zwei Männern, die sich in sehr herzlicher Abneigung gegenüberstehen. Und wenn man Donald Trumps Reaktionen während der Rede, der hat ja wie ein wütender Berserker fast im Minutentakt hier Posts rausgehauen aufs Truth Social. Es wird ein Wahlkampf, in dem sich zwei Männer gegenseitig angehen, indem sie ihre Abneigung immer wieder zum Ausdruck bringen. Es ist weniger, dass Joe Biden von sich selbst überzeugen kann, wahrscheinlich am Ende, sondern es ist mehr, dass er diese Warnung nach vorne bringt, nicht nochmal Donald Trump.
Und die Amerikanerinnen und Amerikaner sind es ja im Prinzip auch leid. Hm. Die kriegen bei jeder Wahl, ob das jetzt 2020 oder die Zwischenwahlen 2022 waren, immer wieder eingebläut, das ist die wichtigste Wahl eures Lebens, ihr müsst jetzt unbedingt hingehen, es ist die wichtigste Wahl dieser Generation und wir müssen die Demokratie retten und wir müssen die Spaltung stoppen, wir müssen uns einen und so. Die sind auch erschöpft, die sind auch müde und ich kann das gut verstehen, dass die Leute, was weiß ich, ihren Camper packen und sich irgendwo in einen Nationalpark stellen und die Berge angucken und mit all dem gar nichts mehr zu tun haben.
Allerdings habe ich in den sozialen Medien auch einige positive Reaktionen gelesen, über die ich mich in dem Moment gefreut habe, gerade aufgrund dieser eher frustrierten Stimmung, die hier teilweise vorherrscht. Ich habe, während ich die Rede geschaut habe, auch mal so ein bisschen mitgelesen. Einerseits, was Donald Trump da bei True Social wirklich im Minutentakt rausgehauen hat, von Biden hustet mir zu viel,
ja, genau,
über he's so angry and so crazy. Bis hin zu den Sachen, die dann bei X, also ehemals Twitter, einige Leute geschrieben haben. Und da war zum Beispiel eine Userin dabei, die ist mir aufgefallen, weil sie schrieb, zum ersten Mal hätte sie wieder so etwas wie Optimismus, wenn sie an den November und an die Wahlen denken würde. Also vielleicht eine Demokratin, die mit dem, was Joe Biden bisher gemacht hat, auch gar nicht so zufrieden war, wer weiß. Aber natürlich gab es genauso auch viel Kritik. Was ich aber auch noch ansprechen wollte, ist eben Social Media. Sind die sozialen Medien, weil ihr habt es beide auch gerade schon genannt. Es geht auch viel darum, Schnipsel zu produzieren, die irgendwie in Umlauf gebracht werden können. Und ich glaube, Stand jetzt, während wir diesen Podcast aufzeichnen, gibt es zumindest über den Biden-Harris-TikTok-Account schon 3 kleine Videos, die dort gepostet wurden. Unter anderem etwas, was ich auch bei Twitter oder X wiederum häufig gesehen habe, Bidens Reaktion auf Marjorie Taylor Greene. Die ja ganz in MAGA-Outfit gekleidet zur Rede gekommen ist. Heißt, sie hatte ein rotes Cap auf, Make America Great Again, roten Blazer dazu, noch Buttons mit politischen Botschaften darauf. Und Biden, sage ich mal, war milde irritiert, als er ihr entgegenkam. Der hat die Augen aufgerissen und ist so ein kleines Stück nach hinten gegangen und hat sie so angeschaut. Diesen Ausschnitt, der geht natürlich gerade gut rum und vielleicht macht er ja auch was mit jüngeren Leuten, die sich fragen, muss man so zur State of the Union-Rede erscheinen?
Ja, das haben ja durchaus viele gemacht, dass sie sich regelrecht kostümiert haben. Also sehr beliebt war dieser Mugshot, also dieses Polizeifoto von Trump. Und Marjorie Taylor Greene war ja auch die voriges Jahr sehr gut sichtbar in einem weißen Mantel mit weißem Pelzkragen dann Lügner gebrüllt hat. Also die weiß schon, wie sie sich inszeniert für sich und vor allen Dingen für ihre Follower. Und die hatte sich ganz gezielt so platziert am Eingang, dass Biden unbedingt an ihr vorbei musste und dass sie ihn filmen konnte. Ne? Also es war dann offensichtlich ein wechselseitiges Belauern und Beobachten, um diese Botschaft dann loszuwerden.
Aber immerhin, als sie dazwischen rief während seiner Rede, hat er wie im letzten Jahr versucht, spontan darauf zu reagieren. Das ist ihm auch einigermaßen gelungen, würde ich sagen. Aber ich glaube auch, im Laufe dieses Wahljahres kommt es sehr darauf an, dass Joe Biden irgendeine Zukunftsvision auch mit jüngeren Leuten, die ihn unterstützen, im Wahlkampf entwickelt. Also, dass er es irgendwie schafft, mit Prominenz, mit Influencerinnen und Influencern und vielleicht einer Nachwuchsriege aus der Demokratischen Partei im Hintergrund eine Art Gefühl zu entwickeln, dass da wirklich etwas kommt, was ihn trägt, auch was jüngere Altersschichten betrifft. Ganz wichtig.
Also wir merken, auch das steckte drin in dieser Rede eines 81-jährigen Mannes. Es war eine ganze Menge rund um diese State of the Union. Wer die noch anschauen möchte, kann das auf jeden Fall tun. Die ist online zu finden. In der gleichen Zeit möchte ich sagen, könntet ihr aber auch bestimmt 3 unserer Podcast-Folgen anhören. Die sind nämlich auch noch verfügbar über ndr.de/die Korrespondenten und natürlich in der ARD-Audiothek. Nicht nur die aktuell laufende Folge, sondern auch ältere Episoden. Vielen Dank an Katrin Brandt und Ralf Borchert und an Marius Gösel in der Technik. Und wir hören uns in der nächsten Woche.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Hallo, ich bin Anna Engelke.
Und ich bin Carsten Schmiester.
Russland führt jetzt schon im 3. Winter Krieg gegen die Ukraine.
Über die Entwicklung sprechen wir im Podcast Streitkräfte und Strategien, immer dienstags und freitags.
Wir analysieren mit Experten und unseren Korrespondenten in der Ukraine.
Die Menschen haben sehr große Angst und sind auch entsprechend desillusioniert, weil man nun ganz klar sieht, wenn wir nicht unterstützt werden mit Munition, dann können wir die russischen Truppen nicht aufhalten. Es ist fast unmöglich, die Linie zu halten.
Und wir geben ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten.
Gerade in einem Szenario, in dem Donald Trump gewählt werden würde. Wenn wir uns dann nicht zusammenraufen, dann können wir uns auch gleich irgendwie aufs Filetierbrett legen.
Hören Sie gerne rein und abonnieren den Podcast Streitkräfte und Strategien.
Zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.